Deutschlandfunk. Das Feature.
Der Finanzplatz Liechtenstein überzeugt durch Rechtssicherheit und hohe politische und wirtschaftliche Stabilität. Mythen rund um Liechtenstein und seinen Finanzplatz gehören ins Reich der Fantasien.
Gerade entfaltet sich im Fürstentum wieder ein Skandal, in den ein bekannter Treuhänder verwickelt ist.
Wir hatten natürlich über Jahre so ein bisschen dieses Steueroasen-Image oder quasi, dass hier Geld versteckt wurde.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir Weißgeld haben und eine Weißgeldstrategie entwickeln.
Die Vorwürfe lauten Intransparenz, Vorteilsnahme, Untreue.
Mit dem Umbau des Finanzplatzes und mit der Konformität mit all den internationalen Regelwerken ist Liechtenstein ein Finanzplatz wie jeder andere auch.
Ex-Steueroase Liechtenstein, neue Regeln, alte Lasten, gute Geschäfte. Ein Feature von Matthias Roland Letz.
Der Liechtenstein-Song. Er zeichnet das Bild eines idyllischen Flecken Erde, wo jeder jeden kennt und die Welt noch in Ordnung ist. Auf den ersten Blick scheint das Land dem Klischee alle Ehre zu machen. Stattliche Bergkulisse, saftige Wiesen, freundliche Menschen, wenn ich nach dem Weg frage. Ein Ministaat im oberen Rheintal. Gerade einmal 40.000 Einwohner, das sind weniger als im ostwestfälischen Lemgo. In der Hauptstadt Vaduz moderne Bürogebäude neben eher schlichten Wohnblöcken. Dazwischen eine Viehweide, ein Fachwerkhaus. Und über allem wacht, oben am Berg, das Schloss des Fürsten. Eine wuchtige Trutzburg. Ich bin im Städtle, der Fußgängerzone von Vaduz. Gediegene Einkaufsatmosphäre. Vor einem Restaurante stehen Palmen in Blumenkübeln. Nebenan liegt die World of Watches, in den Schaufenstern Uhren von Bulgari und Breitling. Ein wenig italienisches Flair. Andererseits lässt der Mann, der grüßend und ohne Eile mit einer Brötchentüte vorbeischlendert, eher an eine Kleinstadt in Österreich oder der Schweiz denken. Doch Liechtenstein unterscheidet sich in vielem von seinen Nachbarn. Das Deutsche Handelsblatt bezeichnet das Gebilde nur halbironisch als Fürsten-AG.
Zwar gibt es in der konstitutionellen Erbmonarchie ein Parlament mit 25 Abgeordneten, doch entscheidenden Einfluss hat der Fürst. Laut Verfassung kann er sein Veto einlegen gegen jedes Gesetz. Ein ziemlich einmaliges Privileg im Europa des 21. Jahrhunderts. Der Historiker Christoph Maria Merki urteilt:
Die Liechtenstein sind eines der ältesten Adelsgeschlechter Europas und sie sind eines von ganz wenigen Geschlechtern, die auch zwei Jahrhunderte nach der Französischen Revolution noch immer in voller Blüte stehen.
Das Staatsoberhaupt, Fürst Hans Adam II., besaß 2017 laut US-Nachrichtenagentur Bloomberg ein Vermögen von 4,4 Milliarden US-Dollar. Der Fürstenfamilie gehören die Liechtensteiner Privatbank, LGT, Kunstsammlungen, zwei Stadtpalais in Wien, Windkraftanlagen, Agrarbetriebe in Österreich und Uruguay sowie der US-amerikanische Saatgutkonzern Ricetech. Der Herrscher und sein Sohn, Erbprinz Alois, zahlen keine Steuern. So will es in Liechtenstein das Gesetz. Und auch viele Untertanen sind wohlhabend. Das zeigt der Blick auf den angemeldeten Fuhrpark.
769 Porsche, 196 Jaguar, 101 Ferrari, 60 Bentley, 62 Maserati, 47 Rolls-Royce, 58 Aston Martin, 19 Lamborghini.
Liechtenstein hat keine Armee, keine Autobahn, keinen Flughafen. Dafür eine höchst schlanke Verwaltung. Das Fürstentum betont gerne, das Land sei schuldenfrei. Die Staatseinnahmen decken die Ausgaben. Und nimmt man die hier angelegten Gelder zum Maßstab, dann hat das sechstkleinste Land mit die höchste Vermögensdichte der Erde.
Ich will verstehen, wie Liechtenstein funktioniert. Wie das kleine Land zu dem wurde, was es heute ist. Ich weiß natürlich, dass dabei sogenannte Familienstiftungen traditionell eine große Rolle spielen. Doch mehr darüber zu erfahren, ist nicht einfach. Finanzgeschäfte sind immer noch gut gehütete Betriebsgeheimnisse. Trader und Treuhänder eher schweigsam. Doch schließlich empfängt mich der Rechtsanwalt Helmut Schwärzler. Er trägt sozusagen auf beiden Schultern. Er bricht eine Lanze zugunsten des modernen Finanzplatzes Liechtenstein, vertritt aber auch Klienten, die sich von Treuhändern betrogen fühlen.
Wir haben Strukturen, die stammen aus den 1940er Jahren. Sie sind wirklich über Generationen hinweg aufgebaut worden. Und grundsätzlich ist natürlich der Großteil dieser Strukturen schon aus den 1990er Jahren, würde ich sagen. Es war eine Hochblüte der Liechtensteinischen Stiftung.
Der Anwalt scheut kein klares Wort, wenn es um die Motive geht, aus denen diese Stiftungen damals geschaffen wurden.
Das muss man beim Namen nennen. Der Sinn und Zweck für diese Anleger und Kunden war, über Jahrzehnte hinweg Gelder vor dem Fiskus oder vor den Steuerbehörden im Heimatland, im Heimatstaat zu verstecken.
Helmut Schwärzler will mir einen Überblick verschaffen, zunächst einmal geografisch. Er lädt mich zu einem Ausflug ein.
Das ist eine Einbahnstraße, das wollte ich noch sagen.
Wir steigen in seinen Tesla und fahren hinauf in die Berge, nur 15 Minuten von Vaduz entfernt, auf 1400 Meter Höhe. Wir wandern entlang sattgrüner Wiesen, passieren einzelne Bauernhäuser. Der schmale Weg ist nass und plötzlich von Kühen blockiert. Hier könne Liechtenstein richtig gefährlich werden, scherzt der Anwalt.
Drücken auch nicht zur Seite.
Nee, starkköpfige Liechtensteiner.
Wir halten Abstand zu den Kälbern, zwängen uns vorbei. Wenige Minuten später schauen wir hinunter in ein Tal. Ein idyllischer Blick. Bauernkarten im Karree angeordnet. In der Mitte die gemeinsame Weidefläche. Steg heißt der alte Weiler. Ich erfahre, auch Herbert Badliner, ein Urgestein der Liechtensteiner Treuhandszene, besaß hier ein Haus.
Herbert Badliner gilt als Erfinder des lukrativen Modells der Familienstiftung. Sein Name ist nicht nur im Fürstentum ein Begriff. Deutsche Medien berichteten zur Jahrtausendwende:
Allein die Kanzlei Badliner verwaltete etwa 10.000 Stiftungen für Kunden aus aller Welt, darunter sehr viele Deutsche.
Der wohl prominenteste Deutsche mit guten Verbindungen zu Badliner war Helmut Kohl.
Der Kanzler pflegte seit den 80er Jahren freundschaftlichen Kontakt zu dem hilfreichen Treuhänder Badliner. Im Januar 1993 durfte der Liechtensteiner in Bonn bei einer Benefizveranstaltung unter dem Motto »Alles Kohl« am Tisch neben dem großen Vorsitzenden Platz nehmen. Kohl reiste seinerseits des Öfteren zum Wandern und zu Geburtstagsfeiern von Badliner nach Vaduz.
Es ist ein Koffer, der alles ins Rollen bringt. Ein Koffer mit 1 Million Mark, eine Spende für die CDU, nie ordnungsgemäß verbucht.
Diese Spende haben wir diese Summe anvertraut, unter der Voraussetzung, dass die Spender nicht genannt werden. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe.
1999 wurde bekannt, dass der Treuhänder seinem Wanderfreund Kohl auch dabei behilflich gewesen war, die schwarzen Spendenkassen der CDU in Liechtenstein zu verstecken. Nur eines der Geschäfte, die den promovierten Juristen und Ökonomen ins Visier deutscher Staatsanwälte rücken ließ.
Herbert Badliner, die Schlüsselfigur der großen deutschen Parteispendenskandale, der Treuhänder illegaler CDU-Parteistiftungen und Schwarzgeldverstecke. Unter seiner Obhut entstanden Stiftungen mit Namen wie Norfolk, Staatsbürgerliche Vereinigung und Alma Mater, in denen hunderte Millionen Euro Schwarzgeld vor der Steuer versteckt und gewaschen wurden.
Nicht nur beim CDU-Spendenskandal sorgte Badliner für Schlagzeilen. Bereits 1996 landeten vertrauliche Daten seiner Kunden in der deutschen Öffentlichkeit. Die Steuerfahndung ermittelte gegen Prominente wie Springreiter Paul Schockemöhle und dem Privatagent Werner Maus und ihrem Liechtensteiner Helfer.
7 Jahre dauerten die Ermittlungen wegen Beihilfe zur Hinterziehung in mehr als 200 Fällen. Im Sommer 2007 wurden sie gegen eine Zahlung von 2 Millionen Euro eingestellt.
2009 stand Badliner dann auch in Liechtenstein vor Gericht. Der dortige Staatsgerichtshof verurteilte ihn wegen sittenwidriger Geschäfte. Badliner, so der Richterspruch, habe den Gesundheitszustand einer dementen Witwe ausgenutzt, um sich persönlich zu bereichern. Der Treuhänder musste 1 Million Euro an die Erben zurückzahlen. Haft oder Berufsverbot blieben ihm jedoch erspart. Er starb 2019, vermögend, hochgeehrt und hochdekoriert.
Köln, Stadtteil Marienburg, 14. Februar 2008. Vor laufenden Kameras wird Klaus Zumwinkel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post, verhaftet. Wegen des Verdachts, er habe mithilfe seiner Stiftung in Liechtenstein Steuern hinterzogen und damit die Bundesrepublik Deutschland geschädigt.
Postchef Klaus Zumwinkel hat die Steuerfahndung im Haus.
1 Million Euro soll der Topmanager und Multimillionär an der Steuer vorbei nach Liechtenstein geschleust haben.
Zumwinkel erhält eine Bewährungsstrafe und muss 1 Million Euro zahlen. Deutsche Gerichte verurteilen hunderte weitere Steuerhinterzieher. Es hagelt Selbstanzeigen. Die Bochumer Staatsanwaltschaft erklärt, dass bis 2010 Steuern in Höhe von 626 Millionen Euro nachgezahlt wurden. Auslöser für die Ermittlungen sind diesmal Daten der LGT Treuhand, Tochter der fürstlichen LGT Bank. Ein ehemaliger Mitarbeiter, Heinrich Kieber, hatte sie dem Bundesnachrichtendienst angeboten. Gegen Geld. Eine Lawine kommt ins Rollen. Medien in vielen Ländern berichten. Liechtenstein gerät unter enormen internationalen Druck. Der Fürst zeigt sich nicht amüsiert.
Ich treffe Andrea Matt, eine ehemalige liechtensteinische Politikerin. Die 60-Jährige arbeitet heute als Coach und beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit. Doch im turbulenten Jahr 2008 war sie Landtagsabgeordnete und Fraktionssprecherin der Oppositionspartei Freie Liste. Matt erinnert sich noch gut an die Parlamentssitzung, einen Monat nach der Verhaftung von Zumwinkel.
Ja, ich war, glaube ich, so ziemlich die Erste, die überhaupt das Tabu gebrochen hat, im Landtag zu sagen, bei uns gibt es Schwarzgeld. Und darauf aufbauend zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir Weißgeld haben und eine Weißgeldstrategie entwickeln.
Matt und ihre Parteifreunde stoßen auf heftige Kritik. Vor allem im Wahlkampf, der Monate später in Liechtenstein beginnt.
Und so hat man dann im Wahlkampf mir gesagt, Andrea, wir sind ja wie eine Familie. Und wer ausländischen Journalisten sagt oder öffentlich sagt, wir haben Schwarzgeld und wir müssen das ändern und dieses Thema ans Licht bringt, der verrät seine Familie.
Im Frühjahr 2009 wird der neue Landtag gewählt.
Und wir haben dann auch in den Wahlen verloren. Und damit war ich dann auch nicht mehr Landtagsabgeordnete und konnte damit mit einem neuen Leben beginnen.
Der Datenklau von Heinrich Kieber sorgt trotzdem für einen radikalen Wandel am Finanzplatz Liechtenstein. Das Stiftungsrecht wird reformiert, das Bankengeheimnis abgeschafft. Erbprinz Alois und der damalige Regierungschef bekennen sich im März 2009 öffentlich zur sogenannten Weißgeldstrategie. Künftig werde man internationale Standards zu Transparenz und Informationsaustausch in Steuerfragen einhalten. Gelder aus kriminellen Geschäften verstecken, Steuern hinterziehen, Geld waschen, das soll Vergangenheit sein. Tatsächlich arbeiten heute rund 100 Mitarbeiter für die Finanzmarktaufsicht. Eine Kehrtwende, die nicht allen gefällt. In den Folgejahren ziehen zahlreiche Stifter ihre Gelder ab. Die Zahl der sogenannten Strukturen, also der Stiftungen und Trusts, sinkt von rund 50.000 auf etwa 18.000. Erstaunlich allerdings, im Jahre 2019, neuere Zahlen sind nicht publik, verwaltet Liechtensteins Finanzindustrie schon wieder Vermögen in Höhe von mehr als 217 Milliarden Schweizer Franken. Und allein die Treuhandbranche erwirtschaftet 1/4 der Staatseinnahmen.
Bevor ich versuche, hinter das Geheimnis von Liechtenstein 2.0 zu kommen, will ich mehr vom Land und den Quellen seines Wohlstands kennenlernen. Besuch beim Hilti-Konzern in der Gemeinde Schaan, bekannt für Bohrmaschinen und Bautechnologie. Hier werden Schrauben und Bolzen für den Weltmarkt produziert. Liechtenstein legt großen Wert darauf, dass es auch ein Industriestandort ist. 625 Industrieunternehmen gibt es im Fürstentum. Sie alle profitieren von den niedrigen Steuern auf Unternehmensgewinne. 12,5%. Wie die Berge und das Skigebiet sind die alten Liechtensteiner Dörfer ein Ziel für Touristen, die allerdings meist nur für ein oder zwei Tage vorbeischauen. Bettenburgen und lautstarken Feiertourismus will man hier nicht. Allerdings haben sich Fürst und Bevölkerung nach dem ersten Schock über den Abfluss von Schwarzgeld dann doch einer Neuerung geöffnet, die im streng katholischen Glaubenskanon als Sünde gilt. 150 Jahre lang war Glücksspiel verboten, doch 2017 eröffnete mit dem Casino Admiral im 2300 Einwohner zählenden Rugell die erste Spielbank. 5 Spielbanken sind in Betrieb. Nochmal 5 sind in Planung. Und so dürfte Liechtenstein auch in dieser Beziehung bald Weltspitze sein. Kein Zweifel, das Land beweist eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Trotz oder gerade wegen seiner Tradition, wie ein Blick in die Geschichte des Fürstentums lehrt.
In Österreich-Ungarn gehört das Geschlecht der Liechtensteins zu den 3 größten Grundbesitzern der Doppelmonarchie nach dem Fürsten Esterhazy und dem Fürsten Schwarzenberg. Die Wälder und Ackerflächen der Liechtensteins liegen allerdings vor allem in Mähren, heute Tschechien. Der Flecken weit im Westen, rund um Vaduz, ist eher ein Anhängsel und Armenhaus. Österreich-Ungarn zählt zu den Verlierern des Ersten Weltkrieges. Die Doppelmonarchie geht unter. Der neue Staat, Tschechoslowakei, setzt eine Bodenreform durch. Die Liechtensteins müssen große Teile ihrer Ländereien abgeben. Die Fürstenfamilie residiert weiterhin in ihren Palästen in Mähren und in Wien. Erst 1938, nach dem Einmarsch von Hitlers Wehrmacht in Österreich, zieht sie nach Vaduz.
Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe verfolgt.
Unter Nazi-Herrschaft möchte man nicht kommen. Andererseits spricht nichts gegen gute Geschäfte. Ab 1942 produziert die Liechtensteiner Firma Presta im Auftrag des Schweizer Rüstungskonzerns Oerlikon Bührle Waffenteile für Deutschland. Die Fähigkeit zur geschickten Nutzung von Chancen führt nach 1945 zu einem atemberaubenden Aufstieg. Das Armenhaus wird reich. Eine verschwiegene Finanzindustrie ohne übergroße moralische Skrupel, gepaart mit Niedrigsteuern, lässt Geld aus aller Welt ins Land strömen. Ob legal oder illegal erworben, spielt keine Rolle. Zumindest bis zur Krise von 2008 und dem offiziellen Abschied vom Titel Steueroase.
Wie ist sie gelungen, die Neuerfindung des Finanzplatzes Liechtenstein, diesmal mit Weiß statt mit Schwarzgeld? Immerhin betreuen hier weiterhin 190 Treuhänder und 276 Treuhandgesellschaften rund 18.000 Stiftungen und Trusts, die sogenannten Strukturen. Ich habe einen Termin bei der First Advisory Group in Vaduz, eine Größe in Liechtenstein. 240 Beschäftigte, Zweigstellen in Genf, Zürich, Hongkong und Singapur. Als nach dem Zumwinkel-Skandal die fürstliche LGT-Bank ihre Treuhandfirma verkaufte, bekam die First Advisory den Zuschlag. Im Konferenzraum, mit Zugang zur weitläufigen Terrasse, warte ich auf die Miteigentümerin, die auch als Präsidentin der Treuhandkammer fungiert. Sie heißt Angelika Moosleitner und ist, das Fürstentum ist eine überschaubare Welt, die Tochter von Herbert Badliner, dem einstigen Wanderfreund und Kassenverwalter von Helmut Kohl. Die Umwälzungen seien für die Familie nicht leicht gewesen, betont die resolute Dame im weißen Kostüm.
Also mein Vater ist 2019 verstorben. Er hat sehr viele Veränderungen noch selber mitbekommen. Und ja, es ist sicher schwieriger für einen älteren Herrn, diese gravierenden Veränderungen mitzumachen. Aber man hat sich dann halt ins Schicksal gefügt sozusagen.
Auf den Rückzug von Kapital nach der Aufhebung des Bankgeheimnisses habe man schnell reagiert.
Wir bieten Buchhaltungen an, Vermögensstrukturierungen, Reportings, Steuerberatung, digitale Archivlösungen, Versicherungsberatung und weitere verwandte Finanzdienstleistungen.
Doch heute seien auch Stiftungen und Trusts wieder gefragt.
Wenn es da für einen Kunden einen Mehrwert gibt, wenn er sein Vermögen oder einen Teil seines Vermögens in eine Nachfolgeplanung mit einer Struktur in Liechtenstein oder irgendwo auf der Welt anlegt, dann stehen wir ihm zur Seite, das ist sicher klar, weil der Vermögensschutz, der Schutz der Privatsphäre für wohlhabende Klientel halt immer noch sehr große Nachfrage hat.
Wie funktioniert nun das Treuhandwesen? Was geschieht mit den Milliardenvermögen, die hier vermehrt werden sollen? Und wer verdient daran? Es sei wichtig zu unterscheiden, erläutert mir Rechtsanwalt Helmut Schwärzler, zwischen frischem Geld nach EU-konformen Regeln und Vermögen, das bereits vor Jahrzehnten in Liechtenstein geparkt wurde. Doch zunächst müsse ich die Konstruktion einer Familienstiftung verstehen.
Der Stifter überträgt sein Vermögen zu treuen Händen an eine rechtlich eigenständige Körperschaft. Ganz oder teilweise Wertpapiere, Bankguthaben, Immobilien, Anteile an Unternehmen. Er ist damit nicht mehr der Eigentümer. Das Geld soll gewinnbringend verwaltet werden. Die Erträge, abzüglich der Honorare für Treuhänder, fließen an die sogenannten Begünstigten. Das kann der Stifter selbst sein oder dessen Familie oder Freunde und Geschäftspartner oder alle zusammen. Ein sogenannter Stiftungsrat, in dem mindestens ein Liechtensteiner Treuhänder vertreten ist, wacht darüber, dass der Wille des Stifters erfüllt wird, auch nach dessen Tod.
Das Geschäft auf Liechtensteiner Seite beruhe nun aber nicht allein auf Honoraren, Spesen und Abgaben. Insbesondere wenn der Stifter bereits verstorben ist, könnten die Strukturen schnell ein überraschendes Eigenleben entwickeln, weiß Anwalt Schwärzler.
Da ziehen sich dann auch gewisse Treuhänder auf den Standpunkt zurück. Tut mir leid, ich verwalte diese Stiftung, das ist mein Auftrag gemäß Wunsch des Stifters. Ich sehe nicht, wie sämtliche Vermögenswerte oder mehr als gewünscht ausgeschüttet werden könnten.
Auf manche Treuhänder seien daher Begünstigte und insbesondere Erben nicht gut zu sprechen. Oft werde mangelnde Transparenz beklagt. Informationen über Honorare, aber auch über die im Namen der Stiftung getätigten Geschäfte, gäben einige Vermögensverwalter nur nach aufwendigen Gerichtsverfahren heraus.
Andererseits wird auch gezielt, und das erleben wir leider Gottes tagtäglich, gezielt auf Konflikte gespielt. Und die Begünstigten müssen auch noch teures Geld in die Hand nehmen, um in Liechtenstein Anwälte zu engagieren, um an ihr Geld zu kommen. Und ich würde sagen, dass wir in den letzten Jahren weit über 150 Mandanten in dieser Richtung betreut haben.
Aus welchen Ländern kommen die Begünstigten, die sich von ihm vertreten lassen?
Weltweit. Ich war jetzt ein paar Mal schon in Deutschland, aber davor waren wir natürlich in Sao Paulo, New York, USA, Moskau. Es geht weltweit, ja. Also wir haben Mandanten, da geht es um, sage ich mal, 700.000 Euro. Wir haben Mandanten, da geht es um 150 Millionen Euro. Wenn ein ganzes Firmenkonglomerat in einer Struktur steckt, können das schnell mal zig hundert Millionen Euro sein.
Auch Schwärzlers Berufskollege David Christian Bauer in Wien vertritt Kläger, die sich betrogen fühlen. Er berichtet mir von höchst originellen Praktiken, mit denen Treuhänder zum eigenen Vorteil hantieren würden. Eine sei das sogenannte Dekantieren. Der Begriff steht normalerweise für das vorsichtige Umfüllen von Wein aus der Flasche in eine Karaffe.
Ja, also der Begriff Dekantieren ist eigentlich ein etwas, sage ich mal, sarkastischer Begriff in dem Zusammenhang mit Stiftungen. Es geht hier darum, dass man eine bestehende Stiftung hat und diese Stiftung gründet dann durch Initiative der Treuhänder eine oder mehrere Substiftungen. Und das Vermögen wird dann in diese Substiftungen transferiert. Und das führt natürlich zu Möglichkeiten von Missbrauch.
Treuhänder, die untreu werden? Solche Vorwürfe gibt es, seitdem die Branche existiert. Lauter ja fast schrill sind sie geworden, seit zwei Erbinnen der mit Spirituosen reich gewordenen Bacardi-Dynastie die Öffentlichkeit im Jahr 2020 mit einer international verbreiteten Presseerklärung überraschten.
Maria Luisa und Lady Monica Bacardi leiten rechtliche Schritte gegen mutmaßlich kriminelles Netzwerk ein.
Es geht um 1,5 Milliarde Dollar, mindestens. So viel sind die Konzernaktien wert, die der Rumkönig Don Luis Bacardi vor seinem Tod in eine Liechtensteiner Stiftung mit dem Namen Bastille Trust steckte. Zu den Begünstigten zählen Tochter Maria Luisa Bacardi, geboren 2001, und die in Monaco residierende Witwe des Stifters, Monica Bacardi, Lady of Bayfield Hall, eine bekannte Größe im Filmbusiness und Jetset. Mutter und Tochter erheben schwere Vorwürfe, vor allem gegen den Treuhänder Bernhard Lorenz. Er habe bei einer früheren juristischen Auseinandersetzung eine gegnerische Partei vertreten und dies verschwiegen. Nun wolle er illegitimerweise noch Jahrzehnte am Bacardi-Vermögen verdienen. Gestritten wird um vieles. Unter anderem um eine ausgebliebene Millionenzahlung an die Tochter zur Volljährigkeit. Thomas Nick, der Anwalt von Lady Bacardi, erklärt, man strebe die Abberufung von Bernhard Lorenz an.
Er hat sich nach Ansicht der Mandantschaft in wichtigen Entscheidungen entgegen den Interessen der Mandantschaft verhalten. Und dementsprechend ist das abberufungswürdig. Und das ist eigentlich die wichtigste Folge.
Vaduz, September 2021. Ich steige in den Bus, fahre zu Bernhard Lorenz. Lorenz versichert, Maria Luisa bekomme seit ihrem 18. Geburtstag regelmäßig Geld aus ihrem Erbe. Allerdings dosiert.
Also, was sagen zu der Höhe?
Ich will zu den Beträgen eigentlich nichts sagen. Ich will nur so sagen, wenn ähnlich große Beträge oder gleich große Beträge eines meiner Kinder bekäme, und ich habe Kinder im gleichen Alter, dann würde mich das als Vater eher beunruhigen.
Warum?
Weil es hoch ist und man muss damit umgehen lernen. Und man muss vor allem auch in jungen Jahren natürlich wissen, wie man sich auch gegen falsche Einflüsterer sozusagen schützt.
Treuhänder Lorenz sieht sich als Vollstrecker des Stifterwillens. Dem sei daran gelegen gewesen, dass Tochter Maria Luisa das gesamte ihr zustehende Vermögen aus dem Trust erst bekommt, wenn sie 40 wird. Also erst in 19 Jahren. Lady Bacardi, die als Monika Waldner geboren wurde, wirft er Ungeduld vor und eine Dämonisierung des Finanzplatzes Liechtenstein.
Ja, Frau Waldner hat ein Zerrbild von der Qualität und Unabhängigkeit der liechtensteinischen Gerichtsbarkeit. Im Prinzip gehen ihre Behauptungen dahin, dass das ganze Land ein korrupter Sumpf ist und nicht nur Treuhänder korrupt sind, sondern auch Gerichte und Staatsorgane und so weiter und so fort.
Absehbar ist im Moment nur eines. Anwälte werden noch eine gute Weile am Konflikt verdienen. In Liechtenstein dürfen sie Stundensätze bis zu 1.000 Schweizer Franken berechnen.
In keiner Weise prominent ist ein anderer Fall, auf den ich bei meinen Recherchen stoße. Er beschäftigt seit Jahren Gerichte in Deutschland und Liechtenstein. Der Kläger, Hermann P., Geschäftsführer eines Handwerksbetriebes, möchte seinen Namen hier nicht genannt wissen. P.s Vater ist ein Großneffe des Bauunternehmers Hermann Hartlaub, der sein Vermögen in der Nachkriegszeit mit dem Wiederaufbau des zerstörten München machte.
Herr Hartlaub hat die Familie zu Lebzeiten großzügig direkt gefördert. Zum Beispiel hatte meinem Vater und dessen Bruder das Studium finanziert. Auch hatte meinem Vater dann Geld geschenkt, um das Familiendomizil der Hartlaubs ganz zu erwerben und wieder instand zu setzen.
Ab 1969 legte Hartlaub sein Geld in drei Liechtensteiner Stiftungen an.
Altenburg-Stiftung, Hartlaub-Familienstiftung, Hartlaub-Immobilienstiftung.
Mit dem Tod des Bauunternehmers im Jahr 2004 endete dann plötzlich die Unterstützung der Familie P. Ausschüttungen aus den Stiftungen habe es nie gegeben. Verantwortlich dafür macht P. zwei deutsche Anwälte, die Brüder Thomas und Alexander K. Sie hätten ihre Schlüsselposition in allen drei Stiftungsräten genutzt, um sich selbst zu bereichern. Hermann P. legt mir einen Kaufvertrag über eine Immobilie im schweizerischen Urlaubsort Silvaplana vor, besiegelt von einem Notar in Chur.
Die Altenburg-Stiftung, vertreten durch den Stiftungspräsidenten Thomas Krah, überträgt folgende Immobilie an die Privatperson Thomas Krah: Villa mit Garage und Hallenschwimmbad, Weide, geschlossener Wald. Gesamtfläche des Grundstücks 3473 Quadratmeter.
Möglich geworden sei das nur, weil die Treuhänder ihrer Aufgabe nicht nachgekommen seien.
Die liechtensteinischen Treuhänder sind meiner Meinung nach für den Missbrauch der Familienstiftungen des Dr. Hermann Hartlaub durch die Stiftungsverwalter voll verantwortlich. Der Herr Thomas hat selbst mehrfach darauf hingewiesen, dass die Liechtensteiner Treuhänder auch von Ausschüttungen profitieren würden, also dass sie selbst sich Geld zukommen lassen würden.
Ich bitte die beiden Rechtsanwälte und die Treuhänder um Stellungnahme. Die Gebrüder Thomas und Alexander K. antworten nicht. Aus Vaduz bekomme ich die Erklärung, der Klagende habe gegenüber der Altenburg-Stiftung kein Auskunftsrecht. P. hofft nun auf ein Eingreifen der liechtensteinischen Treuhandkammer.
Schlagzeilen über derartige Rechtsstreitigkeiten schaden dem Bild vom sauberen Finanzplatz im Schatten der Fürstenburg. Im Mai 2018 beschloss daher die liechtensteinische Treuhandkammer, ihre Standesrichtlinien zu ändern. Sie führte eine Schlichtungskommission ein, damit Streitfälle nicht mehr öffentlich vor Gericht ausgetragen werden müssen. Begünstigte sollen mehr Möglichkeiten bekommen, den Treuhänder zu wechseln, wenn das Vertrauen verloren gegangen ist. Auch die Justiz zeigt sich nun weniger konziliant. Inzwischen sitzen zwei liechtensteinische Finanzjongleure wegen illegaler Bereicherung im Gefängnis. Der Treuhänder Harik Stöhl wurde zu insgesamt 8 Jahren Haft verurteilt. Sein Kollege Marius Stagel bekam 6,5 Jahre.
Umstrittene Vermögen in Milliardenhöhe, um die zäh gerungen wird, sind eine Liechtensteiner Altlast. Langfristig bedeutender ist die erfolgreiche Akquise neuer Gelder, offiziell als Weißgeldstrategie bezeichnet. Denn auch wenn nun Daten EU-konform abgeglichen werden und Steuerflucht mit dem Bargeldkoffer passé ist, zieht das Fürstentum beträchtliche Vermögen an, beziehungsweise aus anderen Ländern ab, auch aus Deutschland.
Mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und für unsere Mandanten gründen wir regelmäßig sowohl Gesellschaften als auch Stiftungen in Liechtenstein.
Der 34-jährige Finanzberater ist zudem Dozent für Steuerrecht an einer privaten Hochschule in Bonn. In seinem PR-Video kurft er im Auto durch die Straßen des Fürstentums.
Viele Grüße hier aus Liechtenstein. Ich muss gleich für einen Mandanten eine gewisse Struktur gründen. Dafür sind wir hier. Treffen uns bei den Beratern vor Ort.
Christoph Juhn hat nichts gegen Öffentlichkeit. Er empfängt mich in einer Bonner Villa, der Zweigstelle seiner Kanzlei, die inzwischen 50 Frauen und Männer beschäftigt. Sie erledigen auch Jahresabschlüsse und Lohnbuchhaltung, betont er. Allerdings sei Beratung zum Stiftungsrecht ein Schwerpunkt.
Also das Image von früher, das ist, hat Liechtenstein abgeworfen sozusagen. Das ist jetzt alles 100% legitim. Alle Beratungsansätze sind immer mit den deutschen Finanzbehörden abgestimmt. Es gibt keine liechtensteinische Familienstiftung, die wir nicht mit dem deutschen zuständigen Finanzamt von dem Stifter einmal abgestimmt haben. Also der Gedanke von früher, der hat sich einmal komplett gewandelt.
Wer kommt zu ihm und plant eine Stiftung in Liechtenstein?
Vom Alter gibt es da keine Beschränkung. Das sind Jungunternehmer mit Anfang 20, es sind aber auch Seniorenunternehmer mit 60 oder 70 aufwärts. Das ist alles dabei. In der Regel wird man nicht das gesamte Vermögen auf eine Familienstiftung übertragen in Liechtenstein. Das macht man mit 20, 30, 40% seines Gesamtvermögens. Und gleichzeitig sollte man so 2-3 Millionen Euro in die Stiftung schon investieren und anlegen, damit sich das rechnet. Also reden wir hier über Vermögenswerte 10 Millionen Euro aufwärts, die der Unternehmer haben sollte.
Und wie werden die Gewinne versteuert? In Deutschland sind 15% Körperschaftssteuer das Minimum, mit der die Gemeinschaft am privaten Vermögenszuwachs partizipiert. Auch Liechtenstein kennt eine solche Abgabe. Die fällt allerdings nur auf Gewinne von Inlandsinvestitionen an. Liechtensteinische Familienstiftungen, erläutert Juhn, legen ihr Vermögen üblicherweise im Ausland an.
Mangels inländischen Einkünften So sind die meisten Stiftungen strukturiert. Ja, zahlt man dann einen nahezu Nulltarif von 1800 Schweizer Franken.
Auch die Abgaben bei einer Erbschaft ließen sich verringern, wenn ein Teil des Vermögens vor dem Ableben des Erblassers nach Liechtenstein transferiert werde, ergänzt der Berater. Und dann gäbe es natürlich noch eine weitere Motivation seiner Kunden. Insbesondere vor den Wahlen sei die deutlich zu spüren gewesen.
Das ist die Angst vor der Einführung einer Vermögenssteuer in Deutschland. Wenn Sie das Vermögen aber in einer liechtensteinischen Familienstiftung haben, müssen Sie nur noch auf das deutsche Vermögen, deutsche Vermögenssteuer zahlen und hätten Ihr ausländisches Vermögen quasi verschont von der deutschen Vermögenssteuer.
Superreiche zieht es wieder nach Liechtenstein, betitelte die Süddeutsche Zeitung einen Bericht vom September 2021. Von 11,9 Milliarden Euro, die Deutsche in Liechtenstein gebunkert haben, berichtete nicht ohne Stolz im gleichen Monat die liechtensteinische Zeitung Vaterland. Unter den Stiftern prominente Namen: Christian Birkenstock, Erbe des Sandalenherstellers Birkenstock, Hans-Peter Wild vom Saftproduzenten Capri-San, Erwin Müller von der Drogeriekette Müller, Haro-Uwe Kloppenburg von Peek und Kloppenburg.
Wie also ist das neue Liechtenstein zu beurteilen? Wie zukunftsfähig ist der eingeschlagene Weg für das Fürstentum selbst, aber auch für seine Nachbarn? Termin beim Regierungschef des Landes, bei Daniel Risch. Seine Residenz steht am Rand der Vaduzer Fußgängerzone, erbaut von 1903 bis 1905 im Stil der Spätrenaissance. Kassettendecke, Parkettboden, hellroter Teppich. An den Wänden die Porträts von 5 verblichenen Fürsten. Eine Gedenktafel erinnert an die Verfassung des Landes. Regierungssprecher Roland Moser führt mich zunächst in den Fürst-Johannes-Saal.
Ich wollte Ihnen das kurz zeigen, weil es wirklich ein geschichtlich schöner Raum ist, mit sehr viel Historie.
Dann nimmt sich der Regierungschef Zeit, mir zu versichern, dass die Reformen ein voller Erfolg sind.
Wir hatten natürlich über Jahre so ein bisschen dieses Steueroasen-Image oder quasi, dass hier Geld versteckt wurde. Und mit dem Umbau des Finanzplatzes und mit der Konformität mit all den internationalen Regelwerken ist Liechtenstein ein Finanzplatz wie jeder andere auch.
Viel Geld und Energie habe man investiert, um diese Botschaft zu verbreiten. Auch via Internet.
Mythos. Der Finanzplatz Liechtenstein wird nicht kontrolliert. Das stimmt nicht.
Das Selbstverständnis seiner Exekutive sei kein Geheimnis, bedeutet mir der freundliche Herr Risch. Nachzulesen in der amtlichen Finanzplatzstrategie, die als Broschüre ausliegt.
Die Regierung stärkt die Außendarstellung des Finanzplatzes und stellt Ressourcen für die Finanzplatzkommunikation bereit.
Von zentraler Bedeutung sei die
positive Wahrnehmung durch Vertreter von Politik, Behörden und Medien wichtiger Partnerländer.
Man könnte diesen Satz so lesen, dass Liechtenstein also mit PR-Firmen zusammenarbeitet, um eben für ein gutes Image in verschiedenen Zielländern zu sorgen. Was können Sie dazu sagen?
Nein, so ist es nicht gemeint. Als kleines Land mit 40.000 Einwohnern hat man nicht die lauteste Stimme. Aber wenn man sie erhebt, dann sollte man schauen, dass man auch gehört wird. Und deshalb ist es nicht so, dass wir hier jetzt eine Armada von PR-Beratern hätten, sondern dass wir einfach auch gemeinsam die positiven Punkte nach außen kommunizieren.
Ich frage den Regierungschef, wird seine politische Handlungsfreiheit nicht eingeengt, wenn der Landesvater Fürst Hans Adam II. Zugleich Eigentümer der größten Bank Liechtensteins ist? Daniel Risch winkt ab.
Zum Bankwesen und zur Bank, die auch dem Fürstenhaus gehört. Wie gesagt, da gab es nie irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, es gäbe hier eine Einflussnahme. Im Gegenteil, ich glaube gerade auch die Bank des Fürstenhauses, die ist darauf angewiesen, dass wir international konform sind, dass unser Finanzplatz sauber ist. Und ich glaube, da haben wir alle die gleichen Ziele im Kopf.
Einen deutlich differenzierteren Blick auf ihr Heimatland hat die ehemalige Oppositionspolitikerin Andrea Matt, die vor gut einem Jahrzehnt erstmals im Liechtensteiner Parlament von Schwarzgeldern sprach und kurz darauf als Nestbeschmutzerin abgewählt wurde.
Das ist eines damals schon spürbar gewesen. Direkt nach Zumwinkel gab es Treuhänder und viele Menschen, die ich kennengelernt hatte, die tatsächlich schon lange daran gearbeitet hatten, ihre Geschäfte auf saubere Geschäfte umzustellen. Und es gab welche, die das einfach nicht gemacht haben, die versucht haben, die alten Geschäfte weiterzuführen. Und meine Wahrnehmung ist heute einfach so, dass es diese zwei Strömungen immer noch gibt.
Kritisch ist auch die deutsche Soziologin Silke Oetsch, die an den Universitäten Göttingen und Hamburg über Finanzströme forscht. Ihr geht es allerdings weniger um den Unterschied zwischen Schwarz- oder Weißgeld. Entscheidend sei, dass das Fürstentum weiter auf Kosten anderer lebe.
Liechtenstein macht ja immer Werbung damit, dass das Land einen ausgeglichenen Haushalt und keine Schulden hat. Also da würde ich sagen, dass das auch keine große Kunst ist, wenn man die Steuergelder aus der ganzen Welt quasi anzieht.
Auch wenn eine Vermögensabgabe für Reiche und Superreiche zurzeit nicht auf der Agenda der deutschen Bundesregierung steht, sei die Debatte um gerechte Verteilung der Lasten unvermeidbar.
Also gerade die ökologische Krise erfordert sehr hohe Investitionen und ich glaube, viele unterschätzen das heute noch. Gerade in so einer Krise ist es äußerst plausibel, dass diejenigen, die sehr hohe Vermögen haben, eben auch einen Teil abgeben. Und da gibt es eben auch Reformbedarf bei der Politik, überhaupt auch bei legalen Steuerpraktiken, sich das nochmal genau anzusehen.
Fürst Hans Adam II. Und seine Untertanen müssten also damit rechnen, dass europäische Regierungen über kurz oder lang neue Regeln aufstellen.
Früher war vieles in Liechtenstein legal, was heute nicht mehr legal ist. Und deshalb sollte sich die Regierung dort auch darauf einstellen, dass andere Staaten ihre Gesetze nachschärfen können, sodass viele Steuersparmodelle in Zukunft eben auch nicht mehr möglich sein werden.
Ähnlich sieht das der Finanzexperte Sven Giegold, langjähriger Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament, mittlerweile Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Liechtenstein ermögliche auch heute Ausländern eine aggressive Vermeidung von Abgaben und sei daher weiterhin vor allem eines: eine Steueroase mitten in Europa. Das könne man sich schlicht nicht mehr leisten.
International sind die Geschädigten von Steueroasen immer die Allgemeinheit, denen das Geld im Staatssäckel fehlt oder eben was ausgeglichen werden muss durch Massensteuern auf Einkommen, auf Verbrauch. Und von daher sorgt das eben für mehr soziale Ungleichheit in der Gesellschaft. Und Liechtenstein ist ein dichter Nachbar Deutschlands. Und daher kann man davon ausgehen, dass eben ein erheblicher Teil des Schadens auch in Deutschland angerichtet wird.
Ob das Konstrukt der Erbmonarchie selbst ein überlebtes Relikt aus feudalistischen Zeiten sei, darüber möchte der Finanzexperte und Staatssekretär nicht urteilen.
Ich finde, es ist die Souveränität Liechtensteins, ihr innere Verhältnisse so zu ordnen, wie sie das wollen. Aber es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Steueroasen nicht genutzt werden.
Ex-Steueroase Liechtenstein, neue Regeln, alte Lasten, gute Geschäfte von Matthias Holland-Letz. Es sprachen Jochen Langner, Hildegard Meyer und Andreas Grötzinger. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Uwe Huth. Regie Claudia Katanek. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2022.